Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
27 Jahre Haft für den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Darüber sprach ich vorhin mit unserer Korrespondentin Anne Herberg und habe sie zunächst nach der Begründung für das Urteil gefragt.
Es gebe schlüssige Beweise, hat Bundesrichterin Carmen Lucia gesagt und 4 der 5 Bundesrichter, dass Jair Bolsonaro Kopf einer kriminellen bewaffneten Organisation gewesen sei und dass er eben gemeinsam mit Schlüsselfiguren der Regierung, Streitkräfte, Geheimdienste an einem Plan gearbeitet hat, den Rechtsstaat abzuschaffen und das Wahlergebnis von 2022 auszuhebeln. Da hat er ja gegen Lula da Silva ganz, ganz knapp verboren. Sie stützen sich unter anderem auf einen wichtigen Kronzeugen, nämlich die ehemalige rechte Hand von Bolsonaro, dessen Aussagen aber eben durch viele Beweise, Audiomitschnitte, Dokumente belegt werden konnten.
Kommt das Strafmaß in dieser Höhe jetzt überraschend?
Nein, man hatte sogar mit einem größeren Strafmaß gerechnet. Bei uns ging immer die Zahl von mehr als 40 Jahren tatsächlich herum, hier in den lokalen Medien. Aber es ist natürlich eine hohe Strafe. Die Verteidigung hat sich auch sofort eingeschaltet und hat gesagt, wir finden das völlig überzogen. Sie haben auch angekündigt, dass sie das Urteil anfechten wollen. Auch aus dem Grund, dass sie sagen, das oberste Gericht sei nicht zuständig gewesen. Sie seien als Verteidigung behindert worden, weil sie zu viel Material in kürzester Zeit hätten bearbeiten sollen. Und dementsprechend hat sich auch der Sohn von Bolsonaro geäußert. Er hat gesagt, wir stehen hier firm. Bolsonaro ist, sein Vater sei unschuldig und er sei Opfer einer politischen Verfolgung. Also daran hat sich nichts geändert.
Soweit die Stimmen der Verteidigung und der Angehörigen. Welche Reaktionen gibt es darüber hinaus bereits in Brasilien selbst?
Naja, in Brasilien haben wir hier auf der Straße gemerkt, wie gespalten das Land ist. Auf der einen Seite haben sich vor Bolsonaros Haus in Brasilia Anhänger versammelt. Sie haben gebetet. Sie haben auch US-Präsident Donald Trump um Unterstützung gebeten. Donald Trump hat sich ja massiv eingemischt in diesen Prozess, hat ihn eine Hexenjagd genannt. Ich meine, die Szenen, die es gab in Brasilia von dem Sturm der Bolsonaro-Anhänger 2023 auf das Regierungsviertel, erinnern ja auch stark an die Szenen des Sturms aufs US-Kapitol. Wir haben aber auch sehr, sehr viele feiernde Leute schon erlebt, die gesagt haben, Brasilien hat sich als wehrhafte Demokratie gezeigt. Das hat auch ein Zeichen an die Welt gesendet. Für solche Aktionen, Angriffe auf die demokratischen Institutionen gibt es keine Straflosigkeit. Und das ist, glaubt man Umfragen, auch die mehrheitliche Meinung in der Bevölkerung.
Anne Herberg über Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro, der wegen eines versuchten Staatsstreiches zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt wurde. Diese Woche haben russische Drohnen den polnischen und damit den NATO-Luftraum verletzt. Der CDU-Verteidigungspolitiker Thomas Röwekamp hat in dieser Sendung diese Reaktion gefordert.
Ich sage auch, dass wir vor Herausforderungen stehen, aber diese Bedrohung haben wir abwehren können, allerdings auch mit hochwertigen Wirkmitteln. Also wir haben am Ende mit sehr teuren Systemen auf sehr billige Drohnen geschossen und deswegen glaube ich, ja, wir haben noch Nachholbedarf in der Luftabwehr und in der Fähigkeit, insbesondere einen Massenangriff von Drohnen abzuwehren. Der sicherste Weg übrigens zu verhindern, dass man mit Drohnen angegriffen wird, ist die Produktion und die Abschussvorrichtungen dieser Drohnen in russischem Land zu zerstören. Und auch dazu sollten wir die Ukraine jetzt mutig unterstützen.
Der russische Drohnenflug im polnischen Luftraum gilt als ein Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Laut dem Autor Reinhard Bingener erschwert dieses Vorgehen dem Westen, direkte Reaktionen zu koordinieren. Er sagte vor wenigen Minuten in dieser Sendung:
Rechtsstaatliche Demokratien sind Gemeinwesen mit einem hohen Formalisierungsgrad. Jede Behörde kümmert sich um ihr eigenes, klar abgegrenztes Kästchen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Drohnenabwehr. Fliegt eine russische Drohne über einen Flughafen, ist die Bundespolizei zuständig, verlässt sie das Gelände, ist dann die Landespolizei zuständig, fliegt sie dann über eine Kaserne, ist die Bundeswehr zuständig. Und wir sehen, dass diese Abstimmung überhaupt nicht funktioniert bisher. Das ändert sich gerade, das ist gut, aber es gibt da nach wie vor noch großen Aufholbedarf. Und diese Komplexität, diese Rechtsförmigkeit, die nutzen hybride Akteure aus. Und es ist auch zum Beispiel immer wieder zu beobachten, dass sie ihre Agenten gezielt über Ländergrenzen hinweg einsetzen, damit die Behörden nicht hinterherkommen.
Die Münchner Philharmoniker wurden von einer belgischen Veranstaltung, genau genommen in Gent, ausgeladen wegen des aus Israel stammenden Dirigenten. Hildegard Bentele, CDU-Europaabgeordnete und Vorsitzende der EU-Israel-Delegation im Europäischen Parlament, zeigte sich deswegen heute früh im Deutschlandfunk besorgt.
Aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was aktuell in Europa passiert. Wir haben ja auch über den Sommer gesehen, Angriffe, Diskriminierungen von israelischen Touristen. Wir sehen das aber auch schon seit Monaten und natürlich verstärkt, explosionsartig verstärkt, seit dem 7. Oktober, dass sich Juden, jüdische Studierende, jüdische Wissenschaftler, Unternehmer in Europa, auch gerade auch in Berlin, nicht mehr wohlfühlen, angegriffen werden, diskriminiert werden. Und insofern haben wir da eine ganz besorgniserregende Tendenz.
Der UN-Sicherheitsrat hat in einer Dringlichkeitssitzung den jüngsten israelischen Luftangriff auf die katarische Hauptstadt Doha einstimmig verurteilt. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Wenn es um Kritik an Israel geht, dann verhindert normalerweise die US-Regierung eine gemeinsame Erklärung des mächtigsten UN-Gremiums. Nicht so diesmal. Alle 15 Mitgliedstaaten, einschließlich der USA, verurteilten den Luftangriff auf Doha und erklärten sich solidarisch mit dem angegriffenen Golfstaat Katar. Der eigens aus Katar angereiste Premierminister, Scheich Mohammed al-Thani, dankte dem UN-Sicherheitsrat für die klare Unterstützung. Er warf Israel vor, die Bemühungen um einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu untergraben. Isolierter denn je verteidigte Israels UN-Botschafter Danny Danon den Luftschlag. Er habe ausschließlich den Terroristen der Hamas gegolten.
Nach dem tödlichen Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk sucht das FBI mit Fotos nach dem Schützen. Anne Schneider.
Die unscharfen Bilder einer Überwachungskamera zeigen eine Person in schwarzer Kleidung mit dunkler Sonnenbrille und Baseballkappe. Am Abend gaben die Behörden noch weitere Details bekannt und baten die Bevölkerung um Mithilfe. Währenddessen wird der Tod des rechtskonservativen Aktivisten politisch instrumentalisiert. Während einige Anhänger Kirks den Liberalen die Schuld an dem Attentat geben, bezeichneten ihn seine Gegner teilweise als Hassprediger. Allerdings schlugen die meisten Demokraten einen zurückhaltenden Ton an. Kirk war Aktivist, Podcaster und Mitbegründer der rechtskonservativen Jugendorganisation Turning Point USA. Kirk war höchst umstritten, weil er immer wieder Verschwörungstheorien verbreitete.
Informationen aus Washington von Anne Schneider.